Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum zweiten Teil der Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Auch für mich wird es jetzt spannend, denn ich habe Besuch im Studio, aber so kann man das gar nicht sagen, denn der Mensch sitzt 600 Kilometer weit entfernt von mir und zwar in unserem Studio in Berlin. Hallo Stefan Schumann.
Herr Staub, ich grüße Sie.
Ja, also wir können uns bestens hören. Es wäre für Sie hier auch bei mir in Köln am Tisch gar kein Platz, denn ich habe vieles ausgebreitet um mich herum, was mit Pferden zu tun hat. Anlass unseres Gespräches, Stefan Schumann, ist Ihr Buch »Das Glück auf Erden – Reisen zu Pferd«, so heißt es im Untertitel, ist jetzt gerade auch als Taschenbuch erschienen. Wir werden darüber sprechen und wir erwarten im Gespräch mit Ihnen, Stefan Schumann, dass wir ein wenig diesem, ja, was ist es? Ist es ein Mythos, dem Mythos Pferd näher kommen?
Ja, es ist ein Mythos.
Es ist ein Mythos, dem Sie selbst persönlich anheimgefallen sind?
Ja, ich wollte es dann einfach ein bisschen genauer wissen und ja, und so bin ich da reingeraten.
Und wenn man sieht, was auf der musikalischen Seite sich alles um das Pferd, um das Reiten, hoch zu Ross, Kutsche, Fortbewegung im Laufe der Zeiten, was sich darum alles rankt, da ist die Auswahl fast unübersichtlich. Ich schlage vor, wir fangen mexikanisch an. Hier wird der Lauf des weißen Pferdes beschrieben, das an einem Sonntag von Guadalajara aus nach Norden lief. Sein edler Reiter nahm ihm Zügel und Sattel ab und so lief es wie der Blitz zwischen grünen Hügeln und dem Blau des Himmels. Das hören wir uns an. Stefan Schumann im Gespräch mit dem Sonntagsspaziergang.
Este es el corrido del caballo blanco. En un día domingo feliz arrancará. Iba con la mira de llegar al norte, habiendo salido de Guadalajara. Su noble jinete le quitó la rienda, le quitó la silla y se fue a puro pelón. Cruzó como rayo tierras nayaritas entre cerros verdes y lo azul del cielo. A paso más lento llegó hasta Escuinapa y por Culiacán ya se andaba quedando. Cuentan que en los mochis ya se iba cayendo, que llevaba todo el hocico sangrando. Pero lo miraron pasar por Sonora y el Valle del Yaqui le dio su ternura. Dicen que cojeaba de la pata izquierda y a pesar de todo siguió su aventura. Llegó hasta Hermosillo, siguió pa' Caborca y por Mexicali sintió que moría. Subió paso a paso por la Rumorosa, llegando a Tijuana con la luz del día. Cumplida su hazaña, se fue a Rosarito y no quiso echarse hasta ver Ensenada. Y este fue el corrido del caballo blanco que salió un domingo de Guadalajara.
Der Sonntagsspaziergang im Deutschlandfunk. Stefan Schumann, zu Gast, geboren ist er 1962 in München. Germanistik hat er studiert und ist seit vielen, vielen Jahren freier Autor und Journalist. Auch bei uns im Programm schon vorgekommen mit seinen Reportagen. Schreibt auch Essays, Porträts und Feuilletons für alle möglichen Qualitätsmedien. In Berlin lebt er, deswegen sitzt er da im Studio. Gut, dass er nicht gerade in Peking ist, denn da hat er auch noch ein Standbein. Stefan Schumann, wir haben gerade schon unseren Hörern gesagt, Sie haben ein Buch veröffentlicht, das Glück auf Erden, Reisen zu Pferd. Und Sie haben uns hier eine Kleinigkeit vorbereitet und hergeschickt. Worum handelt es sich da? Ich höre erstmal nur ziemlichen Krawall.
Genau, das ist ein Viehtrieb auf Island, eine größere Herde, vielleicht 50 Pferde, die von, ich weiß nicht, von einer Weide auf die andere getrieben wurden, begleitet von Hunden, von Reitern. Und dieses Geräusch ist ein sehr beglückendes Geräusch. Also wenn man reitet, man möchte gar nicht alleine reiten. Man möchte eigentlich in der Herde sein. Es ist mehr so ein Gruppenerlebnis.
Aber wenn Sie um die halbe Welt geritten sind, haben Sie das nicht größtenteils dann alleine gemacht oder waren Sie immer in Reitergesellschaft?
Nein, ich reite nicht gut genug, um mir das alleine zuzutrauen. Ich war immer in guter Gesellschaft, also meistens in kleinen Gruppen. Es waren in der Regel organisierte Ritte, manchmal auch spontane. Und es waren auch mehrere Trekkingtouren, wo man nicht geritten ist, sondern wo die Pferde das Gepäck getragen haben und man läuft parallel zu ihnen. Und das ist eigentlich die ältere Nutzungsform. Also kulturgeschichtlich, dass sich jemand draufgesetzt hat aufs Pferd, das ist erst am Schluss passiert.
Ist noch gar nicht so neu. Aber berichten Sie uns zunächst noch von Ihnen selbst. Wie ist das gekommen? Wie kam es zu Ihrer Motivation? Warum haben Sie sich in den Sattel geschwungen?
Also ich wollte erstmal mir persönlich was Gutes tun, körperlich und seelisch. Und so als Kopf- und Schreibtischarbeiter lebt man ja doch recht einseitig. Und dann dachte ich, vielleicht wäre das ja was für mich, auch um den Kopf so ein bisschen ruhig zu stellen. Weil die Pferde verlangen einfach unbedingte Aufmerksamkeit. Die holen einen ins Hier und Jetzt. Das war so die eine Sache. Dann natürlich, ich wollte mit den Tieren auf Wanderschaft gehen, wollte wissen, wie das ist, wenn man Teil der Natur wird, wenn man in diese Landschaft, habe mir immer schöne Landschaft natürlich ausgesucht für diese Wanderritte, eingeht. Und natürlich wollte ich auch mein Fernweh stillen und einfach eine andere, gesteigerte Art auch des Reisens erleben.
Mhm. Aber wie würden Sie das denn, die Funktion des Pferdes in diesem Zusammenhang beschreiben? Viele Menschen reisen mit dem Rucksack zu Fuß als Wanderer, berichten in etwa Ähnliches von dem, was Sie gerne gesagt haben. Welche Rolle übernimmt denn das Pferd in Ihrer Art zu reisen?
Also zu Pferd ist es doch nochmal ganz was anderes, weil man einfach... Also man wird Teil der Natur. Das Pferd gehört ja sozusagen der Welt der Natur und der Welt des Menschen an. Und es vermittelt zwischen beiden. Es ist so eine Art Übersetzer oder Medium, kann man sagen. Und dadurch geht man auch selber nochmal anders in die Natur ein. Und man erfährt eben über die Pferde auch sehr viel über die jeweilige Kultur, das jeweilige Land, die Landschaft, weil sie ja dafür eigentlich geschaffen worden sind oder praktisch mit ihr sich entwickelt haben. Also die Islampferde sind ein gutes Beispiel.
Ist es denn der Bogen zu weit gespannt, wenn wir jetzt behaupteten, Pferdegeschichte ist immer auch Menschheitsgeschichte?
Genau so kann man es sagen. Also geht das schon länger als nur die Domestikation. Also die Domestikation umfasst vielleicht 6000 Jahre, einen relativ kurzen Zeitraum. Aber schon vorher, als die Pferde eben Jagdwild waren, hatten die Menschen eine ganz besondere Beziehung dazu. Und so, dass dieses Kapitel Pferd und Mensch, das war mir am Anfang auch nicht so bewusst, also man hat eigentlich die ganze menschliche Kulturgeschichte gleich mit am Wickel.
Sie haben ein Beispiel mitgebracht aus Südfrankreich. Damit werden wir dann gleich starten, um, wie soll ich sagen, ein wenig konkret auch nachzuvollziehen, welche Ihre Stationen gewesen sind. Stefan Schumann, Autor des Buches Das Glück auf Erden, Reisen zu Pferd, heute im Sonntagsspaziergang zu Gast. Zu dem folgenden Musiktitel muss ich nichts sagen. Vielleicht doch noch dazu Ennio Morricone.
Thank you.
Cowboy-Feeling im Sonntagsspaziergang. Mhm. Fuga a Cavallo, Stefan Schumann, der mit dem Pferden auf Zeitreise gegangen ist. Und Sie haben uns, wie gerade schon angedeutet, ein Beispiel aus Südfrankreich mitgebracht.
Ja, also nochmal, um anzuknüpfen an diese lange Kulturgeschichte, die uns mit den Pferden verbindet. Man wird ja gern etwas belächelt, wenn man über Tiere schreibt. Das gilt eigentlich nicht als seriöses Sujet, das ist eher was Sentimentales, womöglich Kitschiges. Und dann kontere ich immer, dass ich sage, ich erzähle dann von meinem letzten Besuch in Lascaux, also der berühmten Höhle mit den Felsbildern, dem prähistorischen. Und dort sind 60% aller dargestellten Tiere sind Pferde, also ein exorbitant hoher Anteil. Das heißt, die Menschen hatten immer schon eine ganz besondere Beziehung und auch ein Faszinosum für diese Pferde. Mhm. Und Lascaux, die Höhle selbst, ist nicht zugänglich. Es gibt einen spektakulären neuen Nachbau davon. Aber andere ähnliche Fundstätten sind noch im Original zugänglich. Und darunter eben die Höhle von Peschmerl. Und da steigen wir jetzt mal hinab in dieses Märchenreich zusammen mit dem Direktor Herrn Bertrand de Foix.
Eh bien, allez, on va dans la grotte.
Die ist relativ tief im Fels drin. Man steigt eine lange Metalltreppe dann hinab. Und so ein ganz archaischer, archetypischer Schauplatz. Und unten öffnet sich dann wirklich wie so eine Kathedrale, ein riesiger Saal. Und in dem stehen wir jetzt.
Voilà. On est arrivé dans la grotte. Il fait 12 degrés. Il fait plutôt bon. Pour une journée comme aujourd'hui.
Das war ein heißer Spätsommertag, also er meinte, es ist doch ganz angenehm hier, konstant 12 Grad. Und dann geht man eben so einen langen Parcours durch diese Höhle. Und das ist, anders als die anderen Höhlen, ist das eine richtige Tropfsteinhöhle. Das heißt, das wäre auch sonst eine Riesenattraktion. Da würde man Eintritt dafür bezahlen, um diese Höhle zu sehen. Ja, und dann ist es halt wie in einer Galerie, dass an den Höhlenwänden überall Bilder, also Zeichnungen sind. Und zum Teil auch Reliefs. Und das ist einfach ein sehr großes, suggestives
Alors,
Erlebnis.
Il y a la silhouette féminine, la tête qui est là. La tête est ici, on a le dos.
Da hat er jetzt
en fait, par-dessus cette silhouette féminine, on a Mammut. Un grand mammouth,
ja.
Qui a été dessiné. On a ici le dos.
Mammut mit einer Frauengestalt.
La bosse sur le sommet du dos.
Ja, es ist immer unglaublich, wir kennen das ja aus Bildern ein wenig oder viele von uns jedenfalls, eine unglaubliche Farbgebung auch und Plastizität, muss man fast sagen, der Darstellung dort.
Genau, also die überspringen diese Jahrzehntausende, die ja dazwischen liegen, also die springen uns direkt an, die fahren direkt in uns rein, diese Bilder.
Umso mehr in Sie, der Sie sozusagen hoch zu Ross dorthin geritten sind, nach Lascaux oder mit dem Auto?
Da schon mit dem Auto. Aber es gibt dort auch, also es ist eine sehr schöne Landschaft zum Wanderreiten. Es gibt da auch Anbieter, auch im Périgord selber, in Peschmerl direkt gibt es jemand, der Touren macht und die sind ganz wunderbar.
Mhm. Wollen wir uns vielleicht das Meisterwerk nochmal anschauen?
Genau, das ist eben dieses berühmte Pferdefries, genau, das zeigt er jetzt, der Direktor.
Voilà, bien ici, on est devant le grand chef-d'œuvre de la grotte de Peschmerl avec cette peinture qui nous montre deux chevaux opposés l'un à l'autre.
Also das sind zwei große Pferde, die stehen versetzt zueinander und sind zwar aufgemalt, aber wirken fast wie ein Halbrelief, weil der die Form des Felsens noch, die Künstler diese Form des Felsens benutzt haben und die sieht schon so ein bisschen aus wie so ein Pferdekopf und dadurch wirkt das also sehr plastisch und sehr, also unglaublich suggestiv.
Une main gauche, une main droite.
Und diese Darstellung ist von 6 Händen, also da sind Hände abgebildet, Handabdrücke ist die eingefasst. Und das ist das Irre dran, die sehen so aus, als ob sie diese Pferde bannen wollten, als ob sie die in die Schranken weisen, so, halt, stopp. Also da ist dieser Kontakt zwischen Mensch und Tier, ist da Gestalt geworden.
Und
die Wirkung von solchen Städten ist halt bis heute ungebrochen, das sind wirklich sehr eindrucksvolle Zeugnisse und was ich vorhin sagte, lange vor der Domestikation schon.
Und dieses Tal, das nennt sich ja auch wegen seiner prähistorischen Schätze auch das Tal des Menschen.
Ja,
das ist
ja
interessant,
ja, das, genau.
Dass Mensch und Tier da sozusagen gemeinsam beheimatet ist.
Ja, also das gilt ja auch so als wirklich der Urknall der Zivilisation, diese ganzen Felsbilder. Und da ist eben das Périgord und auch die angrenzenden Landschaften, also wahrscheinlich weltweit die intensivste Region, wobei wir auch in der Schwäbischen Alb eine recht ähnliche Konstellation haben. Also auch da gibt es ganz tolle Stätten, womit die ältesten figürlichen Darstellungen und auch die ältesten Musikinstrumente zum Beispiel gefunden worden sind.
Das ist ja auch das Spannende an Ihrem Buch, wenn ich das so richtig auch durchblicke, dass wir die Gemeinsamkeiten quasi weltumspannend dadurch auch mitbekommen. Sie reisen ja allein, wenn man das Inhaltsverzeichnis des Buches anschaut, wirklich zwischen Südtirol und Rajasthan durch alle nur denkbaren Gegenden der Welt.
Ja.
Und das gemeinsam eben mit den Tieren, das ist der Wandertrieb, der uns verbindet.
Ja, auf jeden Fall. Also die Pferde sind Fernwanderwild und wir sind das eigentlich auch. Und erst durch die Domestikation oder Selbstdomestikation, die ja sehr jung ist, kulturhistorisch, ist das so ein bisschen verschüttet worden. Und auf solchen Reisen, da kommt das eben wieder durch, dieses archaische Erbe. Und siehe da, die Pferde sind glücklich und die Menschen sind glücklich.
Obwohl die Pferde ja Nutztiere sind. Das heißt, die arbeiten ja für uns.
Ja, dankenswerterweise.
Stefan Schomann, eine kleine Pause gönne ich Ihnen. Und jetzt werden die einen sagen, wo habt ihr denn das ausgegraben? Das ist ja uralt. Bruce Lowe mit der Reiterballade. Eine knappe 2 Minuten hören wir uns das an. Ist fast schon ein historisches Dokument. Ist ja ein niederländischer Schlager- und Gospelsänger. Bis 1990 hat Bruce Lowe gelebt. Im Text: Schwarze Nacht und Raben, schwarze Pferde sind das höchste Glück auf dieser Erde. Ach, was soll ich denn erzählen? Hören wir ihn selber.
Schwarze Nacht und Raben, schwarze Pferde. Sind das höchste Glück auf dieser Erde. Wenn alle Sturmwinde toben und die Teufel der Hölle sind frei, sitz ich im Sattel hoch oben, bin dabei, immer dabei. Mein Zuhause ist der Rücken der Pferde, meine Sehnsucht die lockende Welt. Und so reit ich herum um die Erde, immer weiter, wohin mir's gefällt. Durch die Wälder zum Ufer der Meere, von den Bergen bis tief in das Tal. Immer reiten die Kreuz und die Quere, immer weiter, wohin ist egal. Oh, oh mein Mädel, oh, oh, lebe wohl.
Oh, oh, mein Mädel, oh, oh, lebe wohl.
Ja, was singt er da? Oho, mein Mädel. Habe ich rausgesucht aus Kirgisistan einen Spruch, da heißt es: Pferde sind die Flügel des Mannes. Werden wir jetzt nicht drüber diskutieren, Stefan Schomann, sondern gleich nach Island mit Ihnen weiterreisen, denn Sie haben uns ein Beispiel für ein solches gemeinsames Abenteuer Mensch-Pferd mitgebracht.
Genau, also Island ist eine klassische Reiternation, wie eigentlich sonst nur die Steppenvölker. Und die Insel hätte auch ohne Pferde nicht besiedelt werden können. Und von daher haben die Isländer bis heute auch eine ganz enge, fast symbiotische und auch, wie ich finde, sehr vernünftige, sehr angenehme Beziehung zu ihren Pferden. Und zweimal im Jahr zieht dort der Bauer Sördur Haldorsson mit ein paar Getreuen auf alten, verlassenen Wegen durch eine inzwischen menschenleere Landschaft, die aber früher besiedelt war. Im Nordwesten der Insel ist es, in Westfjorden. Und am Schluss geht es dann, also es geht über Stock und Stein und durch die Fjorde und so weiter. Und am Schluss geht es über einen Gletscher hinweg. Das ist wahrscheinlich weltweit der einzige Ritt über einen Gletscher. Und da war ich mit dabei.
Mhm. Was haben Sie da gefühlt? Was hat der Stefan Schumann da gefühlt, in dieser urtümlichen, urwüchsigen Landschaft unterwegs zu sein?
Also ich hatte wirklich sehr stark auch das Gefühl von Freiheit auf so eine archaische und rustikale Art. Wir sind pitschnass geworden, es war manchmal elend kalt, also es ist jetzt nicht, es ist nicht kein bequemer Urlaub oder so. Es ist fordernd und herausfordernd, aber man ist dann paradoxerweise auch umso glücklicher, wenn man glücklich ist.
Und die Pferde dort, das sind die bekannten und berühmten Isländer?
Da gibt es nur Islampferde auf Island. Da dürfen keine anderen rauf auf die Insel.
Das sind ja auch die, die gar nicht reisen dürfen ihrerseits, weil sie sonst nicht mehr zurück dürfen.
Genau.
Ja? Genau. Mhm. Ja, wollen wir uns mal anhören, was der Bauer, dessen Namen Sie gerade ausgesprochen haben, was ich nicht wage.
Sördur.
Den hören wir.
It is a 9-day tour with arrival and departure days. And after day one, we are going through land where there are no roads.
Die Tour dauert 9 Tage. Und nach dem ersten Tag ist man wirklich in weglosem Gelände. Und es geht eben bei Ebbe auch durch Fjorde dort. Da kann man schön abkürzen. Manchmal muss man, oder manchmal geht es am Strand entlang. Und manchmal muss man auch die Küste praktisch im Wasser, also um irgendwelche Klippen herum, durchreiten. Und parallel wird auch viel zu Fuß gegangen. Man führt die Pferde an den steileren Stellen rauf und runter.
Das ist
dann eben dieser letzte Tag über den Gletscher. Und das ist ein alter Weg, auf dem sie Treibholz, das am Nordseite der Halbinsel angeschwemmt wird, über den Pass in ihr Tal gebracht haben.
Mhm. Gucken die Einheimischen da eigentlich ein bisschen mit Argusaugen, wenn da so einer aus Deutschland kommt, von dem man ja gar nicht weiß, kann der überhaupt richtig reiten?
Nee, also es freuen sich. Die Leute sind überall stolz auf ihre Pferde. Und wenn dann Leute kommen, um auf diesen Islampferden zum Beispiel zu reiten, man wird sehr freudig begrüßt. Es ist auch ganz was anderes, als wenn man jetzt irgendwo im Geländewagen vorgefahren kommt, wie so ein Rollkommando. Sondern also man wird gleich euphorisch begrüßt, überall.
Wenn man mal absieht von Island, kann man denn solche oder ähnliche Touren auch in Mitteleuropa unternehmen?
Ja, auf jeden Fall. Es ist halt bei uns, gibt es sehr viel mehr Straßen und Bahnlinien und Kanäle. Das heißt, man muss es ganz anders vorbereiten und man muss flexibler sein. Aber es gibt natürlich auch bei uns, es gibt ja Reitwege, es gibt auch Fernreitwege. Spektakuläres Beispiel ist zum Beispiel diese Route d'Artagnan. Die beginnt in den Pyrenäen, geht so diagonal durch Frankreich, hoch nach Belgien und dann über die Eifel bis ins Rheinland. Und ist so ein internationaler Fernreitweg. Und wenn man den jetzt ganz am Stück macht, dann wären wir also etliche Monate unterwegs.
Aber dazu muss man doch die Reitkunst gut beherrschen.
Also man sollte reiten können. Man sollte die Grundkenntnisse intus haben und auch ein bisschen Erfahrung haben. Man kann sich da so ein bisschen rantasten. Aber dann spricht nichts dagegen, relativ früh ins Gelände zu gehen. Einfach weil die Pferde, das ist meine Erfahrung, sind im Gelände viel entspannter und die zicken nicht rum, die sind dabei, die gehen, für die ist das auch ein Urlaub, also auch wenn sie uns tragen müssen, aber die gehen gerne raus. Das spürt man, das überträgt sich und sind viel weniger neurotisch als die Schulpferde, die immer nur in der Halle im Kreis rennen.
Also Sie würden sagen und behaupten, dass Reisen mit Pferden ist erholsamer als manche andere Art und Weise zu reisen.
Ja, es ist sehr, sehr unmittelbar. Man ist sehr präsent, sehr gefordert. Aber man ist hinterher dann glücklich erschöpft und also von der Nachhaltigkeit her ist es dann doch erholsam. Der Ritt selber ist nicht erholsam. Mhm. Der Ritt selber ist anstrengend.
Waren Sie eigentlich im Verlauf Ihrer Reisen mit Pferden quer um die Welt auch mal traurig, einen Ihrer Gefährten Lebewohl sagen zu müssen, sich verabschieden zu müssen von einem Pferd?
Ja, also ich war zumindest etwas trauriger als die Pferde. Denen ist das immer ziemlich schnurz. Aber es ist ja auch klar, dass man halt für ein paar Tage nur zusammen ist. Klar, wenn man jetzt ein Pferd hat, also wo man einfach gut klarkommt, auf dem man zum Beispiel auch bequem sitzt. Und das waren zum Teil Pferde, die würden keine sozusagen Rasseprüfung bestehen, weil sie irgendwelche Promenadenmischungen sind oder weil ihnen das Kreuz durchhängt oder sonst was. Aber für diesen Zweck, für das Wanderreiten, waren das die besten Pferde.
Mhm. Da reden wir gleich an dieser Stelle weiter. Stefan Schomann, Autor, Das Glück auf Erden, ist zu Gast in unserem Berliner Studio. Ich sitze hier in Köln und wir reden trotzdem miteinander. Was haben wir musikalisch vorbereitet? Herbert von Karajan und die Berliner Philharmoniker, Beethoven, Musik zu einem Ritterballett, ein Marsch. Stefan Schomann, Sie haben das gerade schon mal angedeutet, aber vielleicht noch mal ganz kurz, dass das Pferd quasi als Türöffner, um mit Menschen auch in Kontakt, ins Gespräch zu kommen, deren Sprache man womöglich gar nicht versteht, aber über die Pferde dann versteht man sich doch.
Ja, also ich kann vielleicht ein Beispiel bringen aus Indien. Da ist das Pferd einerseits ein Luxusgeschöpf, ein Statussymbol für die Oberschicht, sagen wir für diese Maharajas, die alten Familien. Und gleichzeitig ist es aber auch für die ganz einfachen, selbst für die armen Leute, einmal im Leben unentbehrlich, weil man zum Heiraten ein Pferd braucht. Also der Bräutigam muss auf einem weißen Pferd um die Hand der Braut anhalten, sonst braucht er gar nicht erst aus dem Haus zu gehen. Und dadurch, und das Interessante ist, also das ist bei den Hindus zumindest so der Brauch, aber die Pferdehändler sind alles Moslems. Und dadurch hatte ich Zugang zu den verschiedensten Schichten, zu den verschiedenen Religionen, verschiedenen Kulturen. Also ich war gleich mittendrin, das war unendlich viel interessanter, als wenn ich jetzt als Tourist da nur herumgefahren wäre.
Was die Reitkunst betrifft, haben Sie uns gerade ja schon was gesagt, also wie gut man reiten können muss. Was muss man sonst noch mitbringen?
Ja, Neugier. man sollte auch entspannt an sowas rangehen. Man sollte sich wirklich drauf freuen.
Ja.
Und man muss sich halt mit den Gefährten so ein bisschen arrangieren. Aber meistens geht das, weil man hat ja das gemeinsame Interesse.
Also das Wanderreiten, durchaus eine ernstzunehmende Art und Weise der Fortbewegung, muss nicht immer irgendwie, da kommen wir auf den Anfang der Sendung zurück, mit Verbrennungsmotoren geschehen oder sonstigen. Da haben Sie mal, habe ich jetzt gelesen, eine Auszeichnung auch bekommen, den sogenannten Eisernen Gustav. Jetzt verlange ich von Ihnen, dass Sie sich selber loben. Deswegen schicke ich vielleicht vorweg in der Kategorie Wanderreiten. Haben Sie diesen Eisernen Gustav bekommen? Herausgegeben wird der von der Vereinigung der Freizeitreiter in Deutschland. Und da waren Sie zusammen mit einem ganz berühmten Menschen.
Ja, also den habe ich zusammen mit Jean-Louis Gouraud bekommen. Und Gouraud ist in Frankreich so der Pferdepapst, wirklich eine Instanz, auch als Journalist, als Zeitgenosse, der äußert sich auch zu ganz anderen Themen, aber gilt so als, hat viele Bücher über Pferde geschrieben und sich ein Leben lang sehr damit befasst. Und allein mit dem in einem Atemzug genannt zu werden, das ist schon so ein Ritterschlag, ja.
Konnten Sie sich mit dem austauschen? Konnten Sie sich mit dem unterhalten?
Ja, wir sind also seither in einem sehr lebendigen und produktiven Austausch. Also wir diskutieren auch. Wir haben zum Teil natürlich ganz andere, ganz verschiedene Meinungen. Aber das ist ein sehr interessanter Austausch mit ihm geworden, ja.
Da in der Laudatio zum Eisernen Gustav, den Sie ja bekommen haben, heißt es, er, also Stefan Schumann, würdigt nicht nur die Leistungen des Pferdes als Reit-, Trag- und Zugtier, sondern spürt auch seiner mythischen, seelischen und gesellschaftlichen Bedeutung in den verschiedensten Kulturen und Epochen nach. Machen Sie da eigentlich jetzt noch weiter mit den Pferde- und Wanderreisen oder sagt da jetzt der Journalist in Ihnen, das war ich jetzt mal, jetzt gehe ich wieder zu Fuß oder mit der transsibirischen Eisenbahn?
Ja, es gibt noch ein großes Thema, das ich noch bewältigen möchte. Das sind die Przewalski-Pferde, das sind die letzten echten Wildpferde. Und die haben ein sehr bewegendes und bewegtes Schicksal hinter sich. Und darüber schreibe ich mein nächstes Buch. Und dann ist aber auch wieder gut mit den Pferden.
Die Przewalski, das sind die, die ganz anders geschrieben werden, als sie sich aussprechen. Da muss jeder jetzt mal selber nachgucken. Also ganz konkret ist das Ihr nächstes Ziel. Vielleicht berichten Sie uns dann auch wieder, wenn Sie davon dann zurück sind. Ganz kurz vielleicht noch, wo kann man sich über diese Art des Reisens, über das Sie ja schreiben in Ihrem Buch, informieren?
Es gibt verschiedene Verbände, die VFD wurde ja schon genannt, Vereinigung der Freizeitreiter, da liegt der Schwerpunkt auf dem Wanderreiten. Es gibt auch eine Deutsche Wanderreiterakademie, da sind sehr viele sehr kundige und fähige Betriebe zusammengeschlossen. Und auch die Deutsche Reiterliche Vereinigung hat inzwischen eine Abteilung über das Wanderreiten. Also es ist auch so ein bisschen im Kommen und im Schwange. Es machen immer mehr Leute, die auch, sag mal, aus der Reithalle raus ins Gelände gehen. Es gibt auch Online-Foren, so das Wanderreiter-Magazin ist eine ganz gute Adresse. Und ja, also man kann sich gut informieren und man kann mal so einen Schnupperritt machen und sehen, ob das was für einen ist.
Und wenn Sie, meine Damen und Herren, erstmal lesen wollen, Das Glück auf Erden ist jetzt gerade auch als Taschenbuch erschienen. Können Sie also mitnehmen zum Wanderreiten, sozusagen Das Glück auf Erden, so heißt es, Reisen zu Pferd im Unionsverlag. Stefan Schumann, um mich bei Ihnen zu bedanken, wir haben ein Zeitdokument ausgegraben, und zwar von einem amerikanischen Country-Sänger, der ist eine Legende, Carson Robinson heißt der, bis 1957 hat er gelebt, eine historische Aufnahme. Sie kennen das in Deutsch, an der Wand hängt ein Zaumzeug und ein Sattel in einem leeren Stall. Sie kennen es? Ja, und im Text heißt es, du fragst mich, warum die Tränen rollen. Es ist wegen des Zaumzeuges, das an der Wand hängt. Da ist ein Hufeisen über der Tür, das mein altes Pony getragen hat. Mit ihm bin ich den Weg hinuntergeritten. Also es geht darum, dass das Pferd der treueste Freund ist. So ist also es bei Ihnen.
Man hört auch, dass Pferde haben was mit Sehnsucht zu tun.
Ja. Das hören wir jetzt. Ich danke herzlich Stefan Schumann nach Berlin. Und wenn Sie von Ihrem nächsten vierbeinigen, dann sind Sie insgesamt sechsbeinigen, Ausflug zurück sind, sagen Sie uns dann wieder Bescheid, okay?
Wird gemacht. Danke, Herr Stopp.
There's a bridle hanging on the wall and a saddle in an empty stall. You ask me why the teardrops fall. It's that bridle hanging on the wall. There's a horse